Für Kenner ist Francis Picabia ja einer der großen Künstler des 20. Jahrhunderts mit einem ganz starken Flash schon so in die zeitgenössische Kunst. Für einen Großteil der Kunstliebhaber, ich würde jetzt sagen, was heißt Kenner, ist ein großes Fragezeichen, ist Picabia aber ja sicherlich irgendwo eher so eine unbekannte Größe oder jemand, den man nicht greifen kann. Wie würden Sie ihn da situieren oder diesen Ansatz aufgreifen können?
Das mit dem Nicht-Greifen.
Ja.
Also ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit gebessert mit dem Greifen oder eben, das ist ja ein bisschen das Problem mit der Geschichtsschreibung und sagen wir mal Expertisen und Kennerschaft bei einem Künstler ist, dass man ja oder bei jetzt nicht nur in der bildenden Kunst, sondern in den Künsten im Allgemeinen ist, dass man irgendwie da ein bisschen davon ausgeht, in der Regel, und da bricht eben Picabia die Regel, dass er an einem bestimmten Stil, eine bestimmte Handschrift, ja, so irgendwie typisch, als typisch Picabia eingeordnet werden kann. Und das ist eben Picabia nicht. Er hat einen stetigen, konstanten Stilwandel durchlebt, ja, oder durchexerziert. Das ist das, was ihn heute auszeichnet oder eben oder eigentlich immer schon sehr interessant gemacht hat, dass er eben nicht, ja, also irgendwie, ich meine, andere Künstler wie Picasso zum Beispiel haben ja auch verschiedene Phasen gehabt und so, ein sehr großes Werk, also die sind verschiedenen, sagen wir mal, Interessen in ihrem Leben, in ihrem künstlerischen Werk nachgegangen, aber bei Picabia waren die Brüche doch sehr, sehr krass. Also was er in den, sagen wir mal, in den um 1915, 16 gemacht hat und was er um 1928 gemacht hat, das sind formal gesehen ganz andere Themen und das kann man so formal gesehen nicht jetzt einfach so vergleichen oder Wiedererkennung, genau. Also der Wiedererkennungseffekt ist doch ziemlich nicht vorhanden, sagen wir mal. Und das liegt aber auch ein bisschen bereits schon in der Natur von Dadaismus selbst. Also es entzieht sich eigentlich den Schubladen. Das ist die ganze Haltung hinter Dada und die wurde dann fortgesetzt oder ist auch ein großer Befreiungsschlag in der Kunst gewesen, dass man nicht mehr diesem Schubladisierungsdenken gehorchen will.
Also damit sagen Sie ja selbst schon auch, dass beziehungsweise wiederholen das, was Picabia auch selber immer wieder gesagt hat, dass ein Prinzip bei ihm war. Es ist jetzt kein Zufallsprodukt, dass keine einheitliche Handschrift bei ihm erkennbar ist, sodass man sagen kann, so wie bei Picasso, bei dem es ja wirklich sehr verschiedene Stilrichtungen gibt, trotzdem hat man immer das Gefühl, das ist Picasso, den erkennt man trotzdem irgendwie wieder.
Und bei, ja, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ungerecht, Picasso gegen Picabia auszuspielen.
Wollte ich gar nicht.
Weil irgendwie Picasso ist einfach auch der bekanntere Künstler. Was Sie hier ansprechen, ist die Kohärenz oder Konsistenz des Werkes. Und das finde ich, Picasso hat aus anderen Gründen auch eine sehr, sagen wir, solide Karriere beschritten und das, warum er den Picasso so gut erkennt, hat auch andere Gründe, nicht nur die der Konsistenz, das wollte ich damit sagen, also oder der Kohärenz des Werkes oder der Handschrift, weil er nur das
also
ein bisschen den Picabia in Schutz
nehmen. Ja, Sie müssen ihn gar nicht in Schutz nehmen, das war gar nicht meine Absicht, also ich wollte eben genau darauf hinaus, dass dieses Prinzip der Kohärenz, was ja so ein Prinzip in, also nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern in der europäischen Geschichtsschreibung überhaupt ja so ein wichtiges Thema ist, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, aber Sie sind die Expertin, dass Picabia ja sozusagen am Herzen lag, sich da rauszuziehen, dass er ganz bewusst mit dieser Tradition gebrochen hat, insofern auch der sehr viel modernerer Künstler eigentlich gewesen ist. Also damit können wir auch die Vergleiche verlassen. Ich finde, Vergleiche sind auch immer nur so Stützen, ne, oder so Abstoßpunkte, um sich einem Werk oder einem Thema oder einem Künstler besser annähern zu können. Kann man das so sagen, dass das sozusagen das Prinzip von Picabia war, ja immer wieder jede mögliche Kohärenz von vornherein zu zerstören oder unmöglich zu machen?
Ja, er war ja sehr erfolgreich als postimpressionistischer Maler. Ja, diese Phase kommt in der Ausstellung auch vor. Da ist dazu jetzt auch der Katalog Raisonné erschienen, 2014. Also er war wahnsinnig produktiv, als sagen wir auch zitierenden und ein bisschen kritisch vielleicht epigonal agierend, also quasi auch ziemlich frei von, also und ungehemmt auch, sagen wir mal, zu zitieren, nachzuahmen. Die Erfindung stand ihm bis in seinem, sagen wir, bis er um die 25 Jahre war, also noch relativ jung, ist er damit ziemlich gut gefahren. Und biografische Bedingungen haben eigentlich dazu geführt, dass er, und da möchte ich seine Lebensgefährtin Gabrielle Buffet auch nennen, weil die Lebensgefährtin bei Malern ja doch immer auch ein bisschen im Schatten stehen, aber die hat eigentlich eine ganz essentielle Rolle in diesem Umorientierung, also sich selbst in der Kunst auch finden und eine Herausforderung jenseits des, sagen wir, pekuniären, also des finanziellen Erfolges zu suchen. Das war um 1909, 1910 war das der Fall. Also äußere glückliche Umstände, nämlich Gabrielle Buffet, die aus der Musikwissenschaft kam, und dann aber auch Marcel Duchamp, ein sehr berühmter Künstler, Konzept und ja, also moderner Künstler der Erneuerung in der Moderne im 20. Jahrhundert, Marcel Duchamp, und dann Guillaume Apollinaire. Diese glückliche Fügung hat eigentlich Picabia dazu bewegt oder irgendwie offensichtlich was bewirkt in seinen Lebenszielen, wenn man so will, dass doch ein bisschen noch, als Künstler noch, doch schon noch ein bisschen um mehr geht, als nur finanziellen Erfolg zu haben. Und hat er sich radikal diesem po Erfolgsrezept, weil er war wirklich erfolgreich, er konnte davon gut leben, radikal abgewandt, hatte damals auch Schwierigkeiten mit seinem Galeristen. Es gab einen Bruch er war ja da auch so quasi unter Vertrag. Es gab da einen Bruch, es gab dann große Veräußerung dieser Werke. Da hat er wie für sich begriffen, auch eben und es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, die Malerei war für ihn ein Mittel, wurde dann eigentlich ein Mittel für ihn zum Dialog, zu einem Diskurs, ja, über die Malerei selbst. Und eigentlich hat sich das schon in dieser postimpressionistischen Phase ein bisschen angedeutet, weil er kam ja aus einer Familie, wo also von der mütterlichen Seite Davan abstammt, die sehr, sehr verankert waren in der Fotowissenschaft und dem Promoten, und dann noch ein bisschen Eckdaten geben. Alphonse Davan war eben sein naher Verwandter, sein Großvater oder Onkel. Das ist ganz interessant und wichtig, das zu wissen, weil sein Großvater, Alphonse Davan, da war ein ganz wichtiger, also ein Mitbegründer der Société Française de Photographie, und er war selber Chemiker, hat eigentlich die Technik der Fotografie auch weiterentwickelt. Und also das ist ja eine große Diskussion in der Geschichte der Malerei, der Moderne und der Moderne. Was hat eigentlich die Erfindung der Fotografie ausgelöst im Verständnis, wie man Malerei schafft? Ja, das fing mit diesem Impressionismus an, aber dann auch die Frage, durch die Fotografie konnte man ja eigentlich auch Kunst reproduzieren als Abbildung, ja, als Reproduktion. Und dessen war sich Francis Picabia sehr bewusst. Er hat zum Beispiel auch die Bilder, die er gemalt hat, diese postimpressionistischen Bilder, die hat er nicht en plein air gemalt, die hat er quasi auf Basis von Fotoreproduktion. Ziemlich provokativ ist das natürlich, weil per se ist ja der Impressionismus eine Plein-Air-Malerei. Ja? Also später ist man dann wieder zurück. Auch Claude Monet und so sind dann wieder ins Atelier zurück. Aber eigentlich ist diese Bedeutung, mit der Staffelei aus dem Atelier zu gehen, hat er da radikal in Frage gestellt und so quasi provokativ: Ja, man kann ja ab fotografieren, geht es ja genauso gut, und es sieht unter Umständen noch besser aus. Und vor allem kann man zum Beispiel auch mit den Formaten spielen. Also Picabia hat die Salonformate, ja, also diese zweimal über 3 Meter Formate dann genutzt, um seine postimpressionistischen Werke inspiriert nach Sisley oder Claude Monet natürlich und anderen, Signac und so weiter und so fort. Das war eine sehr, sehr große Provokation auch für seine Zeitgenossen oder die Impressionisten der ersten Stunde. Und die Gabriel Buffet und sein Umfeld, die schon genannten Marcel Duchamp und Apollinaire, haben eigentlich wieder eine, die wollten noch einen Schritt weiter gehen, also haben eigentlich diese Diskussion mit angeregt. Das war auch die Geburtsstunde des Kubismus. Ja. Apollinaire hat ja über Kubismus geschrieben, Les peintres cubistes, und in diesem Buch kommt Picard ja auch vor. Neben natürlich anderen wie Picasso und Braque. Aber da spielt zum Beispiel Picard ja eine ganz essentielle Rolle. Also diese kubistische Phase war eigentlich dann die große, sehr, sehr interessante Phase, die man auch in der Ausstellung sehr schön sehen kann, weil da eine große Anzahl von Werken zusammengetragen worden sind mit meiner Kollegin Anne Omland. Ich habe das, ist eine co-kuratierte Ausstellung mit dem Museum of Modern Art. Also genau, ich wollte ein bisschen diese auch biografischen Eckdaten ins Bewusstsein rufen, dass eben Picard ein starkes Bewusstsein für den Stand der Technologie hatte, eben gerade der Reproduktionstechniken und der bildgebenden Verfahren, wenn man so will. Das hat ihn sehr interessiert. Und hat sich dann auch dadurch später ausgedrückt, dass er zum Beispiel im Format des Magazins, der Kunstzeitschrift gearbeitet hat. Und dafür ist er ein ganz, ganz wichtiger Pionier. Also die Kunst beschränkt sich nicht mehr nur auf die Leinwand sozusagen. Und trotzdem ist er immer ein passionierter und selbstkritischer Maler auch geblieben. Ja, so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich da schon einen Teil Ihrer Frage beantwortet.
Es ist doch wunderbar, je weniger ich frage, desto mehr können Sie ja sagen. Darum geht es ja. Das Thema, auf das sich sozusagen Ihre Ausführungen zugespitzt haben, ist ja auch das zwischen Figuration, Abstraktion, ein großes Thema natürlich in diesem Umfeld, also der Kunst des 20. Jahrhunderts und der Auseinandersetzung eben mit den neuen, modernen Reproduktionstechniken. Was eben, finde ich, bei Picard sehr verwundert oder auffällt, also einen wirklich richtig wundert, ist in welcher fast, und das wäre jetzt die Frage an Sie, scheinbar oder wirklich traditionellen Weise er dann trotzdem weitergemalt hat, oder also gerade wenn man sich die Werke auch während der Kriegszeit, also des Zweiten Weltkriegs anschaut, ist das auch als Provokation zu verstehen? Oder in welcher Weise unterscheidet sich dieses scheinbar traditionelle oder scheinbar figurative von dem, was vorher da war?
Gut, also ja, diese Phase ist so ein Dorn im Auge der Kunsthistoriker und der Moralhüter und so. Picard war erstens in den 40er Jahren auch nicht mehr so jung, das muss man mal sagen. Ja. Er hat eigentlich relativ zurückgezogen gelebt da, aber auch nicht gesundheitlich nicht mehr ganz so in gutem Zustand. Er lebte da mit seiner dritten Frau, Olga Mola, zusammen. Also eine Herkunft aus der Schweiz, sprach Französisch mit einem starken, sozusagen deutschen Akzent. Das ist dann unerheblich, ob man aus der Schweiz oder aus Deutschland kommt mit einem deutschen Akzent. Und das war, okay, das war der Zweite Weltkrieg. Das war natürlich in ganz Europa ganz schlimm angespannte schlimme Zeit. Ich bin keine Psychologin, ja, aber er hat zurückgezogen gelebt. Er hatte ja eigentlich schon in den Mitte 20er Jahren Abschied genommen von der Pariser Kunstszene. Er wollte irgendwie sein eigenes Ding machen und hat dann da in Südfrankreich an der Côte d'Azur abwechselnd in verschiedenen Booten, Yachten und Villen gelebt und hatte ein bisschen ein eskapistisches Leben geführt und wollte einfach seinem Ding nachgehen. Eigentlich in seinem individual-anarchistischen Lebenswandel. Im Gegensatz zu den frühen 20er Jahren hat er sich von diesem sehr engagierten Sozialleben auch, das er ja geführt hat. Er hat sehr stark die Dadaisten unterstützt. Er war ein Lebemann, er hat viele Partys organisiert. Also das ist ein ganz wichtiger Teil seines Lebens gewesen. hat er das so ein bisschen weniger stark gemacht. Also er hat es eigentlich so übergeben oder wie soll ich sagen, dieser soziale, engagierte Aspekt seines Wesens hat dann mehr im Casino und so auf Auftrag stattgefunden. Leider sehr wenig erforschter Lebensbereich ist es, der ja diese in Ghana diese Partys organisiert hat. Man kennt da ein paar Fotos und so. Und das ist also noch eine Forschung, die pendent wäre. Ja? Und da gibt es zwar in unserem Katalog auch ein sehr spannendes Essay von Aurélie Verdier, aber also da gibt es noch viel zu erforschen nach wie vor. Weil wir haben ja unseren Katalog jetzt ganz stark auf das malerische Werk und das bildende Werk beschränkt. Das ist eigentlich schon sehr viel. Aber zum Beispiel eben die Texte, sein ganzes Schriftstellerwerk oder eben auch sein ganzes soziales Engagement, das kommt da nur bis zu einem gewissen Grade, kommt das auch vor in diesem doch immerhin fast 400 Seiten dicken Buch. Und also um nochmal auf diese Sache zurückzukommen mit dem Figurativen und dieses seltsam anbiedernde realistische Malerei da der 40er Jahre. Also er hat aber eigentlich so ein bisschen, da gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Zum einen hat er diese Werke wirklich auch für einen gewissen Markt gemacht. Dieser Markt befand sich aber in Algerien und nicht für die Vichy-Besatzer und Nazi-Besetzer, die da irgendwie rumspaziert. Das war für einen nordafrikanischen Markt gedacht. Das ist schon länger bekannt. Die mit diesem Zweiten Weltkrieg-Besatzung ja sehr, sehr indirekt nur was zu tun haben. Am Ende muss man sagen, hat ja alles mit allem was zu tun gehabt, für wen diese Bilder gedacht waren, ja. Wenn man die Bilder genau anschaut, ist das ja keine Propagandakunst. Ja? Das zeigt ja moralisch sehr, sehr grenzwertige Motive, abgemalt aus Soft-Porno-Magazinen. Ich meine, das ist ja nicht, diese Bilder sagen ja nicht das aus, was eine Blut- und Bodenästhetik aussagt, nämlich intakte Familie, Mann und Frau, Rollenverteilung ganz klar definiert, die Frau soll möglichst dem Mann hörig sein und viele Kinder gebären und für einen gut funktionierenden Ameisenstaat. Also diese moralischen Werte, die da, die Blut- und Bodenästhetik oder aber auch zu erwähnen wäre der sozialistische Realismus. Man könnte ja auch den Vergleich damit machen. Und Bigabia war ja ein totaler Antikommunist. Ja? Also seine anfängliche Zuneigung für den sozialistisches Gedankengut und anarchistisches Gedankengut hat sich in den ab Mitte 20er Jahren total mit auch was das Wenige, was man von Stalin wusste, auch total ins Gegen, also war ja ganz skeptisch. Und ich glaube, es ist nicht schwer zu erkennen, dass das ja eigentlich Parodien sind. Ja, also ich meine, Parodien von dieser selben Propaganda-Ästhetik, indem er ja die eigentliche Motive sogenanntes Detournement macht, also Umlenkung eines Motives, ja, und das in und das Dritte, was man vielleicht noch sagen kann, einfach durch diese so ein bisschen sich anbiedern an einen prädominanten Geschmack, macht er sich natürlich weniger angreifbar. Also er kann eigentlich gut weitermachen, weil ich meine, wie wir ja wissen, ich meine, es war die Zeit der Verfolgung sogenannter entarteter Kunst. Man konnte nicht mehr einfach so Kunst produzieren, wie man wollte. Das ist einfach auch in Frankreich das Vichy-Regime genauso der Fall gewesen. Und also bis zu einem gewissen Grad ist da also auch ein Anpassungsdruck auf Picabia ablesbar, aber eben einen parodisierenden sozusagen. Und wenn man da genau auf diese Bilder hinschaut, auch den Pinselduktus genau anschaut, ich meine, das ist ja nicht, das hat zum Teil ja auch wieder sehr expressive, also überhaupt nicht im Sinne der aalglatten Ästhetik, die Blut- und Bodenästhetik ja eigentlich verfolgt hatte. Und um Ihre Frage zu beantworten, es ist so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die dazu geführt hat, dass Picabia sich für diesen Stil, sagen wir mal, um möglichst unberührt durch diese schwierige Zeit zu kommen, ja, und trotzdem irgendwie noch seinen Inhalten einigermaßen treu zu bleiben. Er hatte dann auch noch ein paar Ausstellungen in Südfrankreich, also, und da war die Kundschaft auch schon auch die an der Macht waren oder Leute, die auf jeden Fall sich das leisten konnten. Aber es war einfach auch aus einer existenziellen Verzweiflung, dass er irgendwie den Stil so gepflegt hat, wie er ihn gepflegt hat. Ja. Aber dass das nicht eine Kunst im Dienste des Vichy-Regimes war oder Propagandakunst, ist ja wohl klar und ist man sich auch in der Forschung einig. Was jetzt noch dazu kommt, ist, er hatte tatsächlich ein bisschen politisch-juristische Schwierigkeiten Ende des Krieges. Das ist ziemlich unerforscht geblieben, wurde dann aber auch in den 70er Jahren sehr polemisiert. Mittlerweile und eben auch noch gar nicht so lange gibt es Zugriff auf diese Archive der Polizei in Cannes und Nizza, wo eben gab er kurze Zeit wegen Verdacht von Kollaboration im Gefängnis war, beziehungsweise dann auch wieder entlassen wurde, weil zu wenig Beweismittel vorlagen oder eigentlich keine handfesten Beweismittel. Also da gibt es jetzt mehr Erkenntnisse. Das ist so ein bisschen zusammengefallen mit der Ausstellung. Wir haben eine Forscherin, Séverine Gosser, dazu beauftragt, diese Archive zu konsultieren und genau anzuschauen, was da eigentlich die juristische Grundlage war und so weiter und so fort. Diese Forschung ist ganz knapp mit dem Katalog Schlussredaktion zusammengefallen und konnte eigentlich darum jetzt auch nicht einfließen, so, also ausführlich nicht, weil die Archive erst letzten Dezember, also Dezember 2015 aufgegangen sind, frei zugänglich. Die waren ja eben nicht ohne weiteres zugänglich bisher. Und da werden wir im September auch neue Forschungsergebnisse vorstellen. Das arbeitet Séverine Gossard noch daran. Aber es ist eigentlich jetzt bestätigt, dass im Gegensatz zu Jean Cocteau oder solchen Künstlern und...
Ja, er war ja nicht allein, wie Kaviar.
Hat ja keine Menschen ins KZ gebracht oder verpfiffen oder ich meine, ganz Europa hat sich selber zum Abgrund geführt, weil er einfach lange auch überall zugeschaut worden ist, kollaboriert und so, aber ich meine, man muss es schon nuancieren, ja, also auf der Ebene kann man ihm nichts vorwerfen, aber ich möchte eigentlich jetzt auch wir brauchen jetzt auch nicht die ganze Zeit über die 40er Jahre zu sprechen,
ich wollte es gerade vorschlagen.
Die interessanteste Zeit ist, es ist sowieso in der Kunst nicht unbedingt die interessanteste Zeit, so sagen wir mal, was die Produktion von Kunst anbelangte, weil man ja in Diktaturen und Kriegszeiten war und die Künstler auch um ihr blankes Überleben kämpfen mussten. Genau, also aber das, ich glaube, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, illustriert eigentlich recht gut eine bestimmte Lebenshaltung und Situation, in der er sich befand, als doch sehr bekannten Künstler. Und
wenn wir jetzt schon bei dieser Epoche im Leben von Picabia waren, würde es sich jetzt eigentlich anbieten, mal zu gucken, was er danach gemacht hat. Ich denke, dass diese Frage der Figuration, Abstraktion ja natürlich immer bedingt ist von den Zeitumständen, das haben Sie ja wunderbar erläutert, aber sicherlich ja auch, ich glaube gar nichts in seinem Falle, irgendwie zufällig zu so einem wichtigen Thema in seinem Werk geworden ist. Denn er hat sich ja immer versucht, aus, soweit ich das aus meiner Ferne sagen kann, aus so bestimmten Zeitströmen herauszuziehen bzw. sich querzustellen. Er hat ja auch ganz früh dem Dadaismus vielleicht nicht abgesagt, aber hat gesagt, so Schluss für mich, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Wie sah das dann also in seiner letzten Lebenszeit aus, also der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg?
Die späten Abstraktionen, wie man die nennt, genau. Also erstens war es durch eben diese Umstände, über die ich jetzt gerade vorher gesprochen habe, irgendwie nicht mehr wirklich möglich, und das hat weltweit politische Gründe gehabt. Aber so zu malen, wie er in den 40er Jahren gemalt hat, war da vorübergehend nicht möglich. Aber es hat ihn auch wiederum auch gar nicht mehr so interessiert. Und die Phase der späten Abstraktionen ab den zweiten Hälfte der 40er Jahre, und frühe 50er Jahre, da ist er eigentlich einer sehr, so, und das entsprach wirklich auch ein bisschen der Stimmung des Informel in Frankreich. Es hatte auch Künstler, die in seinem Umfeld waren, Künstler aus dem Kontext des Dachismus und so weiter und so fort. Jean Fautrier insbesondere, die bewegten sich irgendwie auch in seinem Umfeld. Und ja, das war einfach die, also eigentlich wieder auch aus einer prädominanten Stimmung, aber ihn hat es wirklich sehr interessiert. Und das ist ja eine interessante Form von Abstraktion. Man meint da ja immer auch Gegenständliches zu erkennen, und er hat das selber auch so ein bisschen sich dazu geäußert, dass er überhaupt nichts dagegen hat, wenn man da die Lebensenergien wiedererkennt und da auch phallische oder eben sexuelle Elemente der Lebensenergien, das jetzt auch wiederum nicht ganz neu ist in seinem Werk, aber da hat ihn das ganz besonders interessiert, und das ist auch sehr gut ablesbar am Pinselstrich, also wie er den Auftrag der Farbe, wie er damit umgeht. Es ist eine ganz, ganz besonders spannende Phase, mal so richtig jetzt nicht einfach auch nur auf den ikonografischen Gehalt zu schauen, also den Inhalt, sondern wie das Bild gemalt ist. Also man hat regelrecht das Gefühl, dem Künstler in seinem Arbeitsprozess folgen zu können, wenn man diese Texturen des Farbauftrages genauer anschaut. Und er experimentiert da wirklich auch mit eher trockenem Auftrag und wieder und sehr dickem Auftrag und dann ein bisschen und dann auch wieder so, also so ganz formalistische Dinge, die er da ausprobiert, und mit Gestik, also Gestik und Farbauftrag, Gestik und Bild, das hat ihn eigentlich schon wirklich seit dem, auch die synästhetische Komponente der Kunst hat ihn seit den kubistischen Werken von 1912 bis 15 sehr interessiert. Und das, ja, also dieses Gestische ist ein wiederkehrendes Merkmal, also die wiederkehrenden Merkmale im Werk Picabias. Die Reflexion und das Experimentieren mit der Linie im Gegensatz zur dick aufgetragenen Fläche und so weiter und so fort. Also diese späte abstrakte Phase von Picabia ist auch mit viel Humor besetzt. Die Titel, die er diesen Werken gibt, sind ja immer sehr, zum Beispiel Ketzerei und Hexerei. Das sind sehr suggestive Titel, die eigentlich auch ein bisschen den Abstraktionsgrad und die selbstsuggestive Kraft, die ja der Betrachter mitbringt, wenn er ein Werk anschaut, sehr aufs Korn nimmt. Letztendlich ist ein großer Bestandteil in der Sinngebung des Bildes bei abstrakten Werken auch der Blick des Betrachters selbst, und das nimmt er so aufs Korn oder thematisiert er mit seinen ganz seltsamen Titeln. Es gibt ein Werk, das heißt Haschisch, ein anderes Werk, das heißt Glück der Verblendung oder Witwe und so, ja, also Egoismus ist dieses Werk, das wir auch als große Blache, wir uns dafür entschieden haben, das ist ein Werk, das ein bisschen aussieht wie ein also man sieht darin gleich so einen erigierten Penis, aber eigentlich könnte es auch irgendwie was ganz anders sein. Es sind fünf farbige Kugeln, die an die Olympischen Spiele denken lassen können, aber eigentlich projiziert ja da einfach der Betrachter was rein. Das ist ein formal sehr, sehr schön komponiertes Bild, das mit annähernd figurativen, aber doch eigentlich dann völlig Sinn erklärt ist das falsche Wort, wie sagt man, einfach absurden oder nicht streng an eine Ikonografie folgende Formen sich orientiert. Also, ja. Und es gibt da in dieser Phase der späten Abstraktion noch eine Untergruppe, wenn man so will. Da sind rund 40 solche Bilder entstanden, die quasi monochromen Grund und darauf Punkte haben. Ja? Die nennt man, dieses Konvolut, diese Werkgruppe nennt man Punkte, les points. Und das ist ganz interessant, wie da, also es geht ins kosmische oder mikroskopische gehen, also da befasst sich der Künstler wirklich mit sehr existenziellen, grundlegenden Fragen. Und wenn man da genau an die Oberfläche hinguckt, stellt man fest, dass da gewisse Bilder übermalt worden sind. Und das hat Picabia eben auch gemacht. Er hat einen Teil seiner Werke übermalt, aber genauso übermalt, dass man noch knapp erkennt, dass was drunter ist. Also er will dass man sieht, dass er sein Werk auch strapaziert oder bis zu einem gewissen Grad selbst, also in einer ikonoklastischen Geste selber zerstört. Aber er zerstört es nicht so, dass man es nie gar nicht mehr kennt, sondern man sieht was. Und dieses ambivalente Verhältnis, das er zu seiner eigenen Kunst und in dem Sinne in einem weiteren Zusammenhang zur Kunstgeschichte insgesamt hat, liest sich exemplarisch sehr gut, ist exemplarisch sehr gut zu beobachten an dieser Phase. Bei dem Punkt, da hat er frühere Bilder übermalt. Also da erkennt man was, also wirklich, die Bilder haben in einem früheren Zustand völlig anders ausgesehen. Und er wollte diese Bilder einfach, die haben ihn irgendwie nicht mehr so interessiert. Er hat sie, die Leinwand, aber ganz bewusst diese Leinwand gebraucht, wo schon ein Bild drunter ist, und übermalt das dann so, dass man trotzdem noch das Innenleben der Malschicht irgendwie zu spüren meint. Also es ist nicht ein ganz strenger, krasser, monochromer Übermalung. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, also
es ist wie eher eine Form der demonstrierten Selbstzerstörung.
Ja,
das
ja.
ist bei Transparence völlig eine andere Motivation. Da geht es nicht um Selbstzerstörung oder das ist eine feingliedrige Überblendungstechnik, die er quasi inspiriert vom Film. Er hat ja selber auch mal einen Film gemacht. Inspiriert von dieser Gleichzeitigkeit von Bildern, die man überblenden kann, darum geht es in den Transparenz. Aber bei den Punkten hat der eben so quasi Bilder so zerstört, dass man sie aber immer noch ein bisschen sehen kann. Und das finde ich ganz interessant.
Hat das etwas leicht Resignatives so gegen Ende seines Lebens auch?
Naja, klar. Also ich, ohne das jetzt zu werten zu wollen, ich meine, Künstler haben natürlich und Menschen allgemein, es gibt da natürlich, man hat, wenn man auf sein Leben, also ich meine, ich bin noch nicht so alt, um das selber jetzt aus eigener Erfahrung sagen zu können, aber ich denke schon, dass wenn man auf sein Leben zurückblickt, im 70. Lebensjahr oder so, gibt es Sachen, die man bedauert, andere Sachen, die man, auf die man stolz ist. Was weiß ich, also da sicher gibt es so eine gewisse, einerseits Gelassenheit, auf das Leben und die Aufregungen des Lebens zu schauen, auf der anderen Seite. Es gibt sicher auch gewisserweise eine Form von Schwermut oder alt werden, den Verfall des Körpers zum Beispiel und die Fragilität des Körpers, das habe ich ja noch gar nicht so deutlich gesagt, aber dieses Abbröckeln und einfach die Vitalität verlieren. Ich meine, Picabia war ein Lebemann, er hat das Leben genossen, sinnlich genossen in verschiedenen Ebenen, er hat exzessiv gemalt, aber hat auch exzessiv mit Frauen, ist er mit Frauen verkehrt, das ist kein Geheimnis, das hat er auch seinen anderen Frauen nicht verschwiegen. Er hat exzessiv gelebt, er hat auch Drogen genommen und also das Leben war für ihn sehr intensiv und wenn man natürlich am Ende das irgendwie merkt, man die Vitalität lässt nach, der Körper verabschiedet sich langsam. Ja, er hatte Kreislaufprobleme, depressive Verstimmungen immer wieder. Und ich denke, das ist auch sehr ehrlich, dass er das erst am Ende des Lebens sagen kann und will, ist, dass er eigentlich letztendlich so malen wollte und konnte, wie er sich gefühlt hat. Ja? Also, und wie er im Leben stand, so. Und er sagt das so ein bisschen selbstironisch, über die lockere, locker vom Hocker so, ja, er hätte halt einfach auch gerne Stile gewechselt, weil irgendwann wurde es ihm zu langweilig, ja, so Erfolgsrezepte und in die Routine zu fallen, das war ihm ein Graus.
Auf jeden Fall wirkt es sehr weit weg von so dieser Selbstheroisierung, die viele Künstler vielleicht nicht selbst an sich hatten, aber die man ihnen oft gerne zugeschrieben hat, der Künstler als Held der Gesellschaft. Das macht, finde ich, Picabia sehr sympathisch. Wie langsam vielleicht zu einem Ende kommend, ging es Ihnen denn persönlich als Co-Kuratorin, aber einerseits aber auch eben, wie gesagt, Ihnen ganz persönlich im Laufe der Arbeit jetzt für diese große Retrospektive von Picabia, haben Sie für sich was besonders entdecken können, also eine neue Seite, oder sehen Sie jetzt im Nachhinein oder auch jetzt noch mitten während der Ausstellung, sie läuft ja noch bis zum 25. September, wenn ich richtig mich entsinne, haben Sie was für sich neu entdecken können oder sehen Sie Picabia jetzt anders?
Ja, also dadurch, dass ich mich mit meiner Kollegin Anne Omland über diese vielen Jahre, sie war noch ein bisschen länger dran, sie hat 5 Jahre an einem Projekt gearbeitet, ich habe 3 Jahre am Projekt gearbeitet, ich kam später dazu, habe das Projekt von Tobia Bezzola übernommen. Also es war für mich eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Ich meine, Picabia als Kunsthistorikerin weiß man, ist einem bewusst, das ist ein wichtiger Künstler. Man kennt aber eigentlich als Kunsthistoriker, sag mal so Allgemeinwissen eines Kunsthistorikers, die Mécanomorph, also diese berühmten Maschinenbilder, die Bohème-Porträts, diese ironischen, anmutenden Porträts von Apollinaire oder Marie Laurencin und so. Also diese mécanomorphe Phase ist unbestritten, steht in jedem Kunstgeschichtsbuch drin. Und ja, aber eigentlich ist sein Gesamtwerk, das immer in seinem Gesamtwerk zu sehen, extrem interessant, weil gerade auch seine kubistische Phase, orphisch-kubistische Phase, das war für mich wirklich eine sehr, sehr, sehr große, wichtige Entdeckung. Das sind Großformate, die man in der Form so viele zusammen versammelt, mal einen ganz neuen Blick bekommt, was eigentlich nebst dem allgemein als Kubismus bekannten Braque, Picasso und so bekannt ist, was es da noch für andere Suchen nach einer sinnlichen Form der Abstraktion, weil das ist das, was er ja gesucht hat. Ja, es war eine sehr stark sinnlich geprägte Form der Abstraktion, aber das war eben nicht ganz der Fall bei den Kollegen. Das war eine große Entdeckung, das sind Formate, die auch nicht immer, also jetzt immer mehr, aber man kennt zwar dieses große Bild Udny in Paris, ja, das hängt da in der Schausammlung von Pompidou, aber da gibt es eben noch viel mehr davon, und das ist einfach eine wirklich sinnlich ganz großartige Erfahrung, diese immersiven Bilder mal zu erleben, weil das war für Kubismus, für die Kubismusphase wirklich völlig einzigartig. Also die waren einfach nicht so groß, die waren nicht so farbig, die waren nicht so, die waren nicht, da ging es nicht um Tanz, da ging es nicht um Landschaft, da ging es nicht um Außenräume, da ging es um Stillleben, ja, bei den Kollegen und so. Also das war für mich, das einfach auch mal zu sehen. Es war uns eine große, für uns Kuratorinnen von großer Bedeutung, sehr viele Bilder im Original noch mal anzuschauen. Weil, wenn es irgendwie ging, haben es versucht, die im Original zu sehen. Weil er einfach ein vorzüglicher Maler ist und einfach so vielfältig. Und die Expertise kommt durch diese eben sinnliche Erfahrung, die Oberflächen wirklich ganz genau studieren zu können. Ja? Also nicht einfach nur ab Reproduktion. Was mir einfach auch noch sehr viel klarer geworden ist, ist, dass Picabia Kategorien und Dogmen aufgerissen hat. Er hat die Kunstzeitschrift als ein künstlerisch eigenständiges Format in die Kunstgeschichte gebracht mit 391, diesem Magazin. Also seine Passion für die Schnittstellen zwischen diesem neuen, modernen Medium der Massenmedien, also die Zeitschrift, neue Form der Distribution, die Verschränkung von Bild und Text, das Kollaborative auch an diesen Zeitschriften. Er hat ja immer auch andere Künstler eingeladen. Das ist ganz, ganz in der Prägnanz, das ganz eng mit dem malerischen und schriftstellerischen Werk anzuschauen, war ein sehr großer Erkenntnisgewinn und gibt, haben wir auch viel Platz in der Ausstellung gegeben. Und natürlich auch, weil es auf die Dada-Phase fällt, hat es besonders viel Platz, auch wegen dem Jubiläum bekommen. Aber ich hätte es so oder so gemacht, weil ich einfach eine große Freundin von Künstlerbüchern und Künstlerzeitschriften bis zu Fanzines heute bin. Und das einfach eine ganz besonders poetische Form der Kunst ist, die nichts mit materiellen Interessen zu tun hat. Und last but not least, natürlich Picabia als Persönlichkeit in einer konstanten Suche, früher hätte man vielleicht gesagt Krise, heute würde man ja sagen Suche und Erleben der eigenen Person als eine vielseitige Person mit unterschiedlichen Ausprägungen in der eigenen Person, wo wir ja bei der ganzen Diskussion der Identität wären, die ich heute zum Teil in gewissen politischen Kreisen ganz schrecklich finde und extrem eindimensional und sehr gefährlich, hat er eine Haltung des nomadischen, pluralistischen Individuums erlebt und auch konsequent gelebt, zu einem Zeitpunkt, wo das bis zu einem gewissen Grad auch möglich war, aus politisch-historischen Gründen dann massivst zurückgeschlagen wurde in den 30er Jahren. Und aber eigentlich heute mit der ganzen Welt, wie wir sie heute leben, Globalisierung, man hat nicht mehr nur noch einen Beruf, man ist nicht mehr nur noch mit einem Menschen 60 Jahre lang zusammen, man hat unterschiedliche Familien. Also so, diese Sachen sind eigentlich sehr zeitgenössisch, diese Lebensentwürfe. Und das ist sehr schön, das einfach an einer dieser historischen Figur zu sehen, mit welcher Lust und Lebensfreude er das und Konsequenz und Solidarität und so weiter und so fort, also mit sehr vielen unglaublich starken kreativen Eigenschaften gelebt hat, ja, also die Reflexion in einem bisschen abstrakteren Sinne über was ein Mensch eigentlich vermag und das eine wunderbare Biografie dann wird, ja, also wie, eben, das hat sehr viel mit der heutigen Zeit zu tun. Wir leben in einer Welt, wo jeder Einzelne tatsächlich damit konfrontiert wird und im besten Fall oder natürlich der Bigabias und mein Aufruf wäre, das lustvoll positiv anzugehen, ist, dass man das an der Chance zu sehen ist, dass man heute unterschiedliche, innerhalb einer Biografie mehrere Lebensabschnitte hat, die eben das alles implizieren. Und daraus sieht man dann die Vielfalt des Werkes von Bigabia. Das hat er so quasi auch künstlerisch dann zum Ausdruck gebracht.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und sehr, sehr schön gesagt, auch nochmal als Anregung, sich mit Bigabia zu befassen, eben gerade in dieser sehr, sehr aktuellen Perspektive, auch wenn ich das Wort aktuell nicht mag, aber man muss Worte für sowas benutzen letztlich. Ich finde das sehr schön und anregend nochmal gesehen. Nur vielleicht ganz kurz nochmal, wie lange läuft die Ausstellung noch? Ich habe es vorhin kurz gesagt, aber ich kann mich irren. Und wohin geht sie weiter? Es ist ja eine Kooperation mit New York. Vielleicht können Sie das kurz noch sagen für diejenigen, die sich jetzt daraufhin gerne die Ausstellung noch anschauen möchten.
Genau, für diejenigen, die den Weg nach Zürich schaffen, die Ausstellung läuft noch bis zum 25. September im Kunsthaus. Nach einer Hängung, die ich verantworte mit einer Szenografie von Ulrich Zickel, also eine Architektur. Und die Ausstellung ist dann ab 20. November 2016 bis 19. März 2017 am Museum of Modern Art zu sehen. Da wird dann meine Co-Kuratorin Anne Omland die Hängung verantworten. Also es sieht dann auch nicht ganz, ganz gleich aus. Es ist die gleiche Werkliste praktisch. Aber genau, also man wird da auch zwei unterschiedliche Hängungen erleben können, wenn man den Luxus hat, beide Ausstellungen zu sehen. Und sonst würden es mich natürlich sehr freuen, Sie in Zürich begrüßen zu dürfen.
Und es gibt ja auch diesen sehr umfangreichen Katalog, den ich auch gerne lobend, nicht lobenswert, aber lobenswert auch erwähnen möchte. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Werk mit vielen Abbildungen und sehr vielen spannenden Beiträgen. Den kann man, glaube ich, auch online sich besorgen.
Genau, den Katalog mit einschlägigen Essays der jüngsten Forschung, also eigentlich haben wir da keinen namhaften Dada- und Bigabia-Experten ausgelassen, aus Europa und Nordamerika. Die Forschung findet auf beiden Kontinenten statt. Mit Ausnahme von Bill Camfield, der uns aber ganz eng beratend zur Seite stand, weil er am Katalog Raisonné arbeitet. Ja, also so viel zum Katalog.
Ja, dann sage ich nochmal Danke, Katharine.